Lass uns über Nachrichten sprechen, lass uns über die Ereignisse sprechen, die am gestrigen Tag passiert sind. Bundesratspräsidentin Schwesig. Erster Schritt für ein mögliches Verbotsverfahren der AfD. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen sei ein erster Schritt, sagte Schwesig im Deutschlandfunk. Jetzt müsste der Bundesverfassungsschutz nachweisen, dass es bei der AfD gesichert rechtsextreme Bestrebungen vorliegen. Erst dann könne man prüfen, ob ein Antrag auf ein AfD-Verbotsverfahren Erfolgsaussichten hätte. Dies habe nichts mit Zögern zu tun, sondern mit der Tatsache, dass es für ein Parteiverbot in Deutschland hohe rechtliche Hürden gebe. Schwesig betonte, dass man unabhängig von einem Verbotsverfahren auch politische Auseinandersetzungen mit der AfD weitergehen müsse. Das sehe ich anders. Man könne sich nicht allein auf Gericht und Verfassungsschutz verlassen. Für mich gehören Faschisten bekämpft. Kann man ja anders sehen, ne? Der Faschist Höcke wurde verurteilt zu 13.000 Euro Strafe wegen einer verbotenen Nazi-Parole. Ihr kennt ihn vielleicht durch seine Werke als Landolf Ladig oder andere faschistische Scheiße, die er so von sich gibt. Das ist viel zu wenig, aber es ist eine Vorstrafe für einen Kandidaten für die Landtagswahl in Thüringen. Und er hat einen zweiten Prozess, der sich genau auf dasselbe bezieht. Und unter Umständen wird das dann ein bisschen unangenehmer. Ich habe jetzt einen letzten Artikel aus der Tagesschau, den ich nochmal integrieren möchte, weil das wichtig ist, dass es auch der Letzte versteht. Nach Justizniederlagen. Die Urteile gegen die AfD und Bernd Höcke fallen wenige Monate vor den drei wichtigen Landtagswahlen. Doch die Partei wird im Osten an ihren radikalen Kurs festhalten, weil sie keinen Effekt auf die Wahlergebnisse erwartet. Der Zeitpunkt könnte kaum schlechter sein. Wenige Wochen vor der Europawahl und 4 Monate vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen unterliegt die AfD bereits in der zweiten Instanz gegen den Verfassungsschutz. Dieser führt die Partei als extremistischer Verdachtsfall. Zu Recht, wie das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden hat. Nun steht ein Parteiverbotsverfahren und die nächste Höchsthochstufung im Raum. Dennoch will die AfD weitermachen wie bisher. Zitat: Für uns gibt es überhaupt keinen Grund, sich nach diesen ungerechtfertigten Einstufungen zu richten. Sagt etwa Brandt-Schriftführer Dennis Holoch, parlamentarischer Geschäftsführer in Brandenburg. Das Programm bleibt unverändert. Der Auftritt, Zitat, inhaltlich gut aufbearbeitet, manchmal scharf im Ton. René Springer, Bundestagsabgeordneter und Parteichef in Brandenburg, äußerte sich ähnlich. Wir werden keinen Millimeter weichen. Stattdessen sucht die Partei den Gegenangriff. Die Bundessprecherin Alice Nazi-Lampe Weidel und Tino, der braune Maler Schrupalla, vermieden am Montag zwar den Prozess gegen die AfD als gesteuert darzustellen, viele Funktionäre zeichnen aber genau dieses Bild. Hans-Christoph Bern, Spitzenkandidat in Brandenburg, sprach von einem politischen Gefälligkeitsurteil. Ladies and Gentlemen, die sprechen jetzt also nicht nur dem Verfassungsschutz die Unabhängigkeit ab, weil die ist ja der SPD unterlegen, sondern dem Gericht, in zweiter Instanz. Das Gericht in Münster sei damit, Zitat, genauso wenig politisch unabhängig wie der Verfassungsschutz. Letzteres sei zu einem Anhängsel der Regierung verkommen. In Thüringen allerdings, wo der Landesverband seit 2021 vom dortigen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, geht die Partei mitten im Wahlkampf gerichtlich gegen einzelne Aussagen im Verfassungsschutzbericht vor. In Sachsen und Sachsen-Anhalt strengt die AfD ebenfalls Prozesse an. Die Landesverbände wurden beide Ende 2023 hochgestuft. In Brandenburg bleibt AfD zwar ein Verdachtsfall, die Landtagsfraktion prüft aber eine Klage, weil der Verfassungsschutz aktuell 6 Abgeordnete als Extremisten führt, darunter auch Fraktionschef Hans-Christoph Berndt und Poloch. Aus Polochs Sicht reiht sich das Urteil in eine Kampagne, mit der die AfD überzogen werde. Dazu zählt er unter anderem die Berichte über Vertreibungspläne. Er nennt diese eine Deportationslüge. Und die Vorwürfe gegen beide Europawahlkandidatinnen, Maximilian Krah und Peter Beistron, seien unbewiesen. Ein Einbruch der AfD, die in Brandenburg, Sachsen und Thüringen aktuellen Umfragen führt, hält Poloch jedoch für ausgeschlossen. Kurzfristig möge es die Partei Stimmen kosten, im Osten aber, Zitat, hat man aus der DDR-Erfahrung gelernt. Poloch rückt damit nicht als erster AfD-Politiker die Bundesrepublik in die Nähe des Unrechtsstaates. Laut dem Soziologen David Brecht vom Verein Miteinander gehören Aussagen wie diese zur strategischen Kommunikation der AfD. Wegrich beobachtet die AfD in Ostdeutschland seit ihrer Gründung. Die Partei stelle den Verfassungsschutz regelmäßig als Stasi von heute dar. Und während die Beobachtung durch den Verfassungsschutz in Westdeutschland durchaus ein Problem für die AfD sei, sei die Behörde, Zitat, für die Mehrheit der ostdeutschen AfD-Wähler keine Instanz ihrer politischen Willensbildung. Mit Björn Höcke, Landeschef in Thüringen, wurde einem weiteren Gerichtsverfahren zudem der führende Kopf des Flügels zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 13.000 Euro verurteilt. Das Landgericht in Halle sah es als erwiesen an, dass Höcke bei einer Wahlkampfveranstaltung wissentlich eine verbotene SA-Losung rief. Das Urteil ist wie das aus Münster noch nicht rechtskräftig. Schon im Vorfeld war auch dieses Urteil seitens der AfD in Zweifel gezogen worden. Natürlich, alle Gerichte, die sind alle, ja, malle das, ja. Daniel Hasselhoff, Vorstandsmitglied in Thüringen, sprach von einem politischen Schauprozess. Höcke selbst wiederum versuchte, das Verfahren bis zum Urteil vor allem als Ablenkung darzustellen. David Begrich sagt, Höcke sei ein Meister darin, mit seinen politischen Kommunikationen sowohl die AfD-Kernanhängerschaft als auch die Gesellschaft als solche anzusprechen. Begrich erinnert daran, dass Höcke bei einer Rede in Gera das Publikum animiert hatte, den Ausruf der SA-Parole zu vervollständigen. Auch für diesen Vorfall wurde er an Halle angeklagt, das Verfahren wird aber getrennt verhandelt. Andererseits stellt Höcke sich als Opfer dar, als seriöser, bildungsbürgerlich gebildeter, rechtstreuer Familienvater und Staatsbürger, der zu Unrecht von einem vermeintlich politischen Gesinnungsstaat vorgeführt werden sollte. Höcke und die AfD sind beide weiter auf diesen unterschiedlichen Resonanzräumen angewiesen. Dieser arme, kleine, rechtsextreme Faschist. Ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben, nämlich die Tatsache, für die Mehrheit der ostdeutschen AfD-Wähler ist die Einschätzung des Verfassungsschutzes keine Instanz ihrer politischen Willensbildung. Mein Gott, ich hoffe, die kann man alle noch entzaubern. Mal gucken, ob der Parabelritter das hinkriegt. Christian Lindner möchte keinen höheren Mindestlohn. Wenn es nach dem Bundeskanzler ginge, sollte der Mindestlohn schrittweise auf 15 Euro steigen. Doch, die Rechnung hat Olaf Scholz ohne Finanzminister Christian Lindner gemacht. Der Blockierer. Dieser erteilte der Forderung eine unmissverständliche Absage. Was? Als hätte Olaf Scholz gesagt, die sollen 90 Euro die Stunde verdienen. Decker. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat den Vorschuss von Bundeskanzler Olaf Scholz, den gesetzlichen Mindestlohn anzuheben, zurückgewiesen. Der FDP-Vorsitzende sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es sei legitim, dass sich auch der Bundeskanzler als Wahlkämpfer betätige. Zitat, der Koalitionsvertrag regelt aber klar, dass die Lohnfindung keine Sache der Parteien ist. Auf Dauer würde es für Arbeitsplätze gefährlich, wenn sich die Politik hier einmische. Lindner übte generell Kritik am Auftreten des Koalitionspartners SPD. Zitat, die SPD macht fortwährend Vorschläge, die nicht zum Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode passen, sagte er. Zitat, das einzig Neue ist, dass sich daran nun auch der Kanzler beteiligte. Ich hoffe, dass man damit nun auch die gespielte Empörung der SPD endet, wenn die FDP eigenständig Ideen vorträgt. Bruder, ich kann es nicht abwarten. Ich kann es nicht abwarten, bis wir das nächste Mal eine Bundestagswahl haben. Wirklich, ich kann es, ein Teil von mir kann es wirklich nicht abwarten. Es muss endlich, also, das wird nächstes Mal wird schon wild. Ne? Also alles, was so Regierungsbildung angeht und dass die CDU wieder eine dominierende Position einnimmt, das wird sehr krass. Aber Alter, wirklich, die FDP darf nie wieder mitregieren. Sie darf nicht mitregieren. Oder wirklich, oh mein Gott. Das aus der Tagesschau. Die CDU hat sich ja dazu auch schon im Kern geäußert und gesagt, das kann nicht sein, das übernimmt die Mindestlohnkommission. Und das ist etwas, das die tatsächlich übernimmt. Wenn der Bundeskanzler sagt, ich würde es cool finden, wenn der Mindestlohn auf 15 Euro steigen würde, dann ist das halt etwas, das kann er sagen, das kann ich auch sagen, jeder von euch kann das sagen. Heißt halt einfach nicht, dass die Mindestlohnkommission übergangen wird, sondern dass jemand in der Wirklichkeit lebt und sagt, irgendwie ist der Mindestlohn zu niedrig. Aber der Mindestlohn wird nicht auf 14 Euro steigen, der wird auch nicht auf 15 Euro steigen, sondern er wird im Rahmen der nächsten Erhöhung, ich weiß gar nicht, wann das ist, auf 12,81 Euro steigen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Mindestlohn 12,41 Euro. Oha. Ziemlich genau. Der slowakische Ministerpräsident Fico wurde durch Schüsse verletzt, sehr schwer sogar. In der Slowakei ist Ministerpräsident Fico durch Schüsse schwer verletzt worden. Ein Sprecher des Innenministeriums in Bratislava bestätigt einen Attentatsversuch. Ein weiterer Regierungssprecher erklärt, Fico befindet sich, ich weiß nicht, wie ich es ausspreche, es ist wirklich komisch, befindet sich in lebensgefährlichem Zustand. Der 59-Jährige wurde demnach per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten mehrere slowakische Medien berichtet, die Schüsse auf Fico seien nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlova gefallen. Der Regierungschef sei unter anderem in den Bauch getroffen worden. Reportern zufolge wurde ein Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen. Über die Identität des Täters und die Hintergründe ist noch nichts bekannt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verurteilte den, Zitat, abscheulichen Angriff auf Fico. Auch die Regierungschefs zahlreicher Nachbarländer äußerten sich schockiert, darunter auch Polens Ministerpräsident Tusk und der tschechische Premierminister Fiala. Fico ist seit 2023 erneut slowakischer Ministerpräsident. Der Vorsitzende der linkspopulistischen Smer-Partei hatte das Amt zuvor bereits einmal inne. Also es gab ein Attentat auf den Ministerpräsidenten der Slowakei. Und der schwebt in Lebensgefahr. Crazy. Mal gucken, was da noch rauskommt und wieso und was das Motiv ist und so weiter und so fort. Gute Besserung. Direkt aus der Zentrale. Das kann man nicht anders sagen. Also ist krass. Die Polizei holt russische Familie aus Kirchenasyl und schiebt sie ab. Eine russische Familie will in Deutschland bleiben und bekommt Kirchenasyl. Doch plötzlich steht die Polizei vor dem Gemeindehaus. Die Familie wird zum Flughafen gebracht. Der Flüchtlingsrat Niedersachsen kritisiert den Vorgang. Die Abschiebung einer russischen Familie, die Kirchenasyl im Landkreis Uelzen hatte, sorgt für Kritik. Zitat, wir sind geschockt vom Vorgehen der Landesaufnahmebehörde. Der Zugriff und die Festnahme der Familie an einem Sonntag und die Missachtung des Kirchenasyls per se erschüttert und erschreckt uns zutiefst, sagte der Pastor der Kirchengemeinde Bienenbüttel, Tobias Hayden, laut Mitteilung des evangelischen Luttkirchenkreises Uelzen und der St. Michaelskirchengemeinde Bienenbüttels. Demnach verschaffte sich die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss, der für das Gemeindehaus, das Pfarrerhaus und alle zugehörigen Gebäude galt, am vergangenen Sonntag Zutritt zur Gemeindehauswohnung, in der die vierköpfige Familie untergebracht war. Polizeibeamte brachten die Familie zum Flughafen Köln-Bonn. Von dort wurde sie nach Barcelona geflogen. Warum Barcelona? Das hat was mit Dublin zu tun. Der eine oder andere wird sich an den Chat erinnern, aber ich meine nicht Dublin, die Stadt, sondern das Abkommen. Aber da komme ich gleich noch zu. Das Innenministerium und die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen bestätigte die Abschiebung. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe die persönlichen Umstände jedes Familienmitglieds geprüft. Demnach lag kein Härtefall vor. Die zuständige Ausländerbehörde habe daher die Überstellung eingeleitet. Spanien habe die sogenannte Rückübernahme der Familie genehmigt. Nach Angaben der Gemeinde waren die Eltern mit ihrem erwachsenen Sohn und ihrer 16-jährigen Tochter mit einem spanischen Visum auf der Durchreise in Deutschland bei Verwandten. Als in ihrem Zuhause in Russland bei der Einberufungsbefehl für Vater und Sohn eintraf. Da sich die Männer nicht am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligt wollten, beantragten sie in Deutschland Asyl. Die Frau sei wegen der psychischen Belastung schwer erkrankt und wurde medizinisch behandelt. Dennoch haben das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Asylantrag der Familie abgelehnt. Zitat, als letzte Möglichkeit wandte sich die Familie an die Propstei und die Diakonie des Kirchenkreises Uelzen. Die Propstei und die Kirchenkreissozialarbeit des Kirchenkreises Uelzen hatte den Fall sorgfältig geprüft und das Kirchenasyl für sinnvoll erachtet. Als Gründe nannte die Gemeinde den Gesundheitszustand der Mutter, die positive Prognose zur Integration der Familie, Arbeitsangebote für Vater und Sohn und die gelungene Eingliederung der Tochter in den Schulbetrieb eines Gymnasiums. Eine gelungene Integration eines russischen Mädchens in 16 Jahren, die in ein Gymnasium. In ein Gymnasium. Oder? Deutschland? Das Kirchenasyl sei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ordnungsgemäß gemeldet worden. Der Flüchtlingsrat Niedersachsen kritisierte die Abschiebung scharf. Seit 1998 hätten die Landesregierungen aus guten Gründen auf ein gewaltsames Eindringen in Kirchenasylräume verzichtet. Die rot-grüne Landesregierung habe nun das Tabu gebrochen. Die Entscheidung sei vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge getroffen worden. Doch die niedersächsische Landesaufnahmebehörde habe den Flug gebucht, den Durchsetzungsbeschluss beantragt und die Kirchenasylräumung durchgesetzt. Das Innenministerium hat es jederzeit in der Hand, Abschiebungen anzuordnen oder zu stoppen. Das Innenministerium und die Landesaufnahmebehörde verwies darauf, dass sich Kirchengemeinden nicht auf ein, Zitat, Recht auf Kirchenasyl berufen können. Die staatliche Rechtsordnung kennt keine zum Staatsgebiet gehörenden Räume, in denen rechtlich gebotene Maßnahmen nicht durchgesetzt werden können, teilte die Behörde mit. Bei dem Fall handelt es sich um einen sogenannten Dublin-Fall. Also nach der Dublin-Verordnung muss die Familie in das Land dann, in dem dieser Asylantrag gestellt wurde. Die Personen seien über einen anderen EU-Mitgliedstaat nach Deutschland eingereist und hätten dort bereits einen Asylantrag gestellt. Darum wurden sie dahin abgeschoben. Genau. Daher wurde die Familie in den EU-Mitgliedstaat überstellt, der für die inhaltliche Prüfung des Asylantrags zuständig sei. Also Spanien. Wundervoll, wundervoll. Menschen auf der Flucht vor Krieg, vor Einzug, vor der Tatsache, dass man in einem Krieg kämpfen muss, in dem man nicht kämpfen will. Und aufgrund eines bürokratischen Problems wird eine Familie, die anscheinend zum Teil sogar schon in die Gesellschaft integriert wurde und dort einen Vorgang angestoßen hat, der eh ein bisschen dauert, rausgerissen, durch Polizeibeamte zum nächsten Flughafen gebracht. Das hat nochmal einen fünfstelligen Betrag gekostet. Ein Flug wurde veranlasst, exklusiv, und dann wurden die nach Spanien gebracht. Klingt nach einer wirtschaftlich richtig schlauen Idee. Digga, das Prinzip der Abschiebung ist ein absoluter apokalyptischer Scheißhaufen. Irre, dass man da nicht Rahmenbedingungen schafft, die anhand dieses Einzelfalls Ausnahmen zulassen. Bruder, ist doch schön, dass ein Asylantrag in Spanien gestellt wurde. Aber wenn man sieht, halt stopp, die sind ja hier jetzt zur Schule gegangen, die kriegen hier anscheinend auch Arbeit. Das sieht so, als würden die sich hier ansiedeln. Wir nehmen das Spanien mal ab. Wir nehmen das Spanien mal ab. Digga, was ist nur los? Was ist nur los? Kann man diesen Beamten mal auf die Finger hauen? Was soll denn das? Das kann doch nicht sein, dass das nicht eine individuelle Prüfung, dass da nicht eine individuelle Prüfung zu dem Schluss kommt, dass das nicht so gemacht werden sollte. Ihr hirnverbrannten Trottel. Und dann lese ich Artikel, dass erwartet wird, dass jährlich 600 Milliarden Euro Schaden aufgrund des Fachkräftemangels entstehen. Und ich lese solche traumatischen Abschiebeberichte. Und du denkst dir nur so, was soll denn das? Was ist denn das? Wenn wir das in solchen Fällen nicht hinkriegen, wie sollen wir es denn grundsätzlich hinkriegen? Und das schreckt halt auch nicht Leute ab, von denen Leute immer wieder sprechen, die Illegalen, die es halt gar nicht gibt. Sondern die einzigen Leute, die das abschreckt, sind die, die kommen und die dann halt wirklich qualifiziert sind. Weil die sich eben aussuchen können, wohin sie gehen. Oh Mann, ey, wirklich. Es ist so ermüdend. Es ist ermüdend, sowas zu lesen und immer wieder dasselbe zu sagen und zu sagen, oh Mann, ey, seid ihr blöd. Ihr seid so blöd. Kurzer Nebenfakt, das habe ich aus dem Spiegel für den Fall, dass ihr euch fragt, aber Stay, die Kirche, die hat ein Kirchenasyl, ist das nicht voll gut? Bist du jetzt nicht pro Kirche? Ich hasse die Kirche und verachte sie. Und kurzer Statistiken-Fakt. Die ökonomische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche berichtet, dass es gerade mehr als 431 Kirchenasyle in Deutschland gibt mit mehr als 650 Menschen. Das ist im Zusammenhang mit den Problemen irrelevant, so irrelevant klein, dass das nichts ändert. Ich wollte es nur kurz dazu sagen. Der Bericht ist von 2023 aus der Tagesschau. Well, sehr erschreckend wenig. Vielleicht sollte die Kirche mal andere Prioritäten setzen. Sollte Europa bei Strafzöllen gegen China nachziehen? Elektroautos, Halbleiter, Solarmodule. Die USA erheben Sonderzölle auf Produkte, mit denen China den Weltmarkt flutet. In Europa ist eine Debatte entbrannt, ob man nachziehen sollte. Hier die Argumente im Überblick. Das fand ich sehr interessant aus dem Spiegel, also lese ich die Argumente mal durch. Zu den Entscheidern, die sich stark gegen Zölle aussprechen, gehören unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson. Scholz sagte, er wolle zwar die Entscheidung der EU-Kommission nicht vorwegnehmen, er gebe aber zu bedenken, dass man sich mit solchen Zöllen auch selbst bestrafe. So würden gegenwärtig rund 50% der E-Autos, die Europa aus China exportiert, von westlichen Marken produziert, die Werke in der Volksrepublik betreiben. Ja, vielleicht sollte man das mal ändern. Kristersson ergänzte, dass europäische Hersteller auch viele Fahrzeuge auf dem chinesischen Markt verkaufen und bei europäischen Strafzöllen mit Vergeltung aus China rechnen müssten. Dirk Wanda, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen, warnte zudem vor höheren Kosten für Verbraucher und Unternehmen bei europäischen Strafzöllen. Die deutsche Automobilindustrie etwa sei auch auf Teile und Elektromodelle aus China angewiesen. BMW-Chef Oliver Zispel warnte vor einer Spirale des Protektionismus, die zu immer neuen Zöllen führen könnte, und unterstreicht die Bedeutung der Elektromobilität als schnell wachsende, ökologisch nachhaltige Antriebsform. Strafzölle könnten diesen Wachstum gefährden. Also, das sind Leute, die dagegen sind. Leute, die eher dagegen sind. Das Bundeswirtschaftsministerium sprach sich weniger absolut gegen Strafzölle aus. Grundsätzlich begrüßt man es, dass die EU-Kommission aktiv von ihren Kompetenzen Gebrauch mache, sich in einem fairen internationalen Wettbewerb und für, Zitat, Resilienz gegen Lieferausfälle und Lieferabhängigkeiten einzusetzen. Dennoch sollten Strafzölle nur die Ultima Ratio-Maßnahme der EU-Kommission sein. Es ist weiter unser Ziel, Wettbewerbsgleichheit in Einvernehmen und vorzugsweise auf multilateraler Ebene zu erzielen, sagte ein BMWK-Sprecher. Die EU-Kommission hatte sehr zurückhaltend auf die Ankündigung der US-Regierung reagiert. Strafzölle könnten notwendig sein, um faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die EU vor Lieferausfällen und Abhängigkeiten zu schützen, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Die Maßnahme sollte jedoch WTO-konform sein und vorzugsweise im Einvernehmen mit China erfolgen. Eher dafür. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehört gemessen an ihren Äußerungen eher zu den Befürwortern von Strafzöllen. Gerade erst bei dem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in der vergangenen Woche bekräftigt sie, dass die EU sich gegen unfaire Handelspraktiken Pekings zur Wehr setzen werde. Vergangenen Dezember sagte sie, Zitat, die europäischen Staats- und Regierungschefs werden ein Ungleichgewicht in den Handelsbeziehungen nicht auf Dauer tolerieren. Das Handelsungleichgewicht habe sich in den vergangenen 2 Jahren auf inzwischen fast 400 Milliarden Euro verdoppelt. Insgesamt aber scheint von der Leyen zumindest derzeit auf einen Dialog mit China zu setzen. Auch die FDP-Fraktion zeigt sich offen für Strafzölle gegen China und fordert angesichts der massiven Anhebung der US-Zölle einen schnellen Anschluss der Antisubventionierungsprüfung der EU-Kommission. Zitat, wir dürfen es nicht hinnehmen, wenn China unlautere Subventionierungspraktiken anwendet, sagte Reinhard Huben, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, dem Handelsblatt. In letzter Konsequenz dürfen Strafzölle im Einklang mit den Regeln der WTO kein Tabu sein. Und jetzt die letzte Kategorie, stark dafür. Der Bundesverband der deutschen Industrie wirbt in der bisherigen Debatte mit am stärksten für Strafzölle. Deutschland und die EU sollten sorgfältig darauf achten, dass der EU-Binnenmarkt nicht zum Puffer für chinesische Überkapazitäten wird, die auf dem US-Markt ausgebremst werden, sagte Wolfgang Niedermark von der BDI-Hauptgeschäftsführung. Diese Erfahrungen wurden in den vergangenen Jahren auf der internationalen Stahlmarkt leider gemacht. China müsse als staatlich gelenkte Wirtschaft betrachtet werden. Ich wiederhole das, das ist wichtig. China müsse als staatlich gelenkte Wirtschaft betrachtet werden. Das ist so. Das ist kein freier Markt vor Ort. Das ist gezielt gesteuert. Die EU verfüge über Schutzinstrumente gegen Waren aus Drittländern, die zu verzerrten Preisen angeboten werden. Wenn nach diesen Regeln Tatbestände von Dumping oder Subventionen nachgewiesen werden, sollten diese Instrumente konsequent zur Anwendung gebracht werden. So, ich persönlich muss sagen, ich bin auch eher für Strafzölle. Ganz allein aus den Erfahrungen, die Deutschland mit Russland gemacht hat während der eskalierenden Situation rund um die Ukraine. Abhängigkeiten in ein autokratisches Land, das dann frei darüber entscheiden kann, wie es den eigenen oder wie es anderen Handelspartnern nach Belieben geht, das ist sehr problematisch. Da muss man aber auch irgendwo mal ein paar freie Unternehmer schütteln und sagen, ey, diese ganzen Fabriken, externen Produkte, alles, was so irgendwie reinkommt, das sollte man umlagern. Allein die Solarindustrie, die man verkauft hat 2013, Grüße gehen raus an Peter Altmaier, alleine diese Sache ist ein Problem, neben den Halbleitern. Aber alleine das ist unheimlich problematisch. Da besteht eine gigantische Abhängigkeit, eine wilde Abhängigkeit. Und das ist eine Sache, die sehr interessant ist, was hier gesagt wurde. Sollte Amerika Strafzölle auf Exporte aus China erheben, dann bedeutet das, dass der Markt, der eventuell an die USA gerichtet ist, sich unter Umständen auf die Europäische Union konzentriert. Und das könnte ganz schön krass werden. Also das, was sozusagen nicht nach Amerika kommt, weil es einfach dann irgendwie nicht mehr möglich ist und weil es nicht mehr umgesetzt werden kann, da reden wir von Zölle zwischen 25% und 100% bei Elektromobilität. Vollkommen krass. Das würde dann sich ein anderes Ziel suchen und der freie Markt, der Weg des geringsten Widerstands, das würde vielleicht dann in Europa ankommen und das wäre unter Umständen dann noch günstiger. Und ein bisschen, muss ich auch sagen, wünsche ich mir das für Unternehmen, die ihre Produktion nach China ausgelagert haben, weil die dann sind. Und das finde ich ein bisschen gut. Weil das sind dann Dinge, und ich meine nicht, dass man Optionen gehabt hätte, das nicht auch in Europa zu machen, sondern ich meine auch bewusst gigantische Konglomerate von Unternehmen, die halt gesagt haben, hey, boah, guck mal, die Personalkosten in China, ist das lecker. Das ist halt nicht so geil. Und da würde ich mir schon fast mal wünschen, dass da ein kleiner Realitätsslap-Einhalt führt. Es ist passiert. Rechte Parteien einigen sich auf eine Koalition in den Niederlanden. Es gibt eine neue Regierung. Die Niederlande bekommen eine neue Regierung. Knapp 6 Monate nach der Parlamentswahl hat sich der Rechtspopulist Wilders und 3 weitere rechte Parteien auf eine neue Koalition geeinigt. Nach langen Verhandlungen haben sich 4 Parteien in den Niederlanden auf eine neue Regierungskoalition geeinigt. Das teilte der Rechtspopulist Geert Wilders in Den Haag mit. Der so ein großes Problem mit den Marokkanern hat. Seine und eigentlich alle Ausländer. 3 weitere rechte Parteien verständigen sich demnach auf ein gemeinsames Programm. Bei der Wahl vom 22. November, also schon eine Weile her, hatte Wilders mit seinen radikal rechten Parteien für die Freiheit 37 der 150 Mandate im Parlament gewonnen. Seine künftigen Regierungsparteien sind die rechtsliberale VVD des bisherigen Premiers Mark Rutte, die neue rechtskonservative NSC sowie die rechtspopulistische Bauernpartei BBB. Die potenziellen Partner hatten zuvor angekündigt, ein loses Bündnis anzustreben. Sie wollen eine Ministerriege, die zur Hälfte aus parteilosen Experten besteht. Unklar ist, wer Regierungschef wird. Der bisherige Premierminister ist seit mehr als 13 Jahren Regierungschef. Im Sommer 2023 platzte seine Mitte-Rechts-Koalition im Streit um die Asylpolitik. Rutte kündigte daraufhin seinen Abschied aus der Politik an. Er ist nun aussichtsreicher Kandidat für das Amt des NATO-Generalsekretärs. Tja. Der europäische Rechtsruck, ne? Tatsächlich hat nach der Wahl von Wilders war ja irgendwie gar nicht klar, wie das jetzt läuft. Es hat jetzt wirklich ewig gedauert. Hat sehr lange gedauert. Es gibt jetzt aber eine neue Regierung in den Niederlanden. Das ist die letzte Nachricht, die ich habe.